Abschnitt 16 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Darauf sind nun wiederum ein Tag und eine Nacht vergangen, aber in dieser Nacht erschien mir das höhnisch grinsende Haupt des Bartlett Green. Ich nehme an, dass er grinste, um die Wut, die er doch empfinden musste, weil ich seinen Kohlenspiegel verbrannt hatte, vor mir zu verbergen. Dann verschwand er in einem grünen Rauch, der seine Gesichtszüge derart verzerrte, dass es mir einen Augenblick schien, er habe sich in ein mir fremdes Antlitz verwandelt, in das Gesicht eines mir unbekannten Mannes, mit so glatt an den Wangen anliegenden Haaren, dass es fast aussah, als hätte er keine Ohren. Doch wird das wohl eine Einbildung von mir gewesen sein. Hierauf träumte ich, ich sähe abermals den Baum auf Glätthill, und hörte dabei seine Stimme, die da sagte, »Fördere nun fleißig den heilsamen Prozess, welcher ist Leiden des Stoffs. Daraus das Elixier des ewigen Lebens soll gekocht und gewonnen werden.« Das machte mich beklommen und fast zu schwermütig bis lange nach meinem Erwachen derart, dass es mich geradezu drängte, Gardiner um Rat zu fragen, und ob er vielleicht glaube, dass mir irgendein Missgeschick drohe. Ich empfand es wie Wankelmut, mich an den Mann zu wenden, von dem ich mich doch innerlich losgesagt. Aber meine Furcht überwog meinen Stolz auf mir unfassbare Weise. Ich ging hinüber in die alchemische Küche, aber statt Gardiner fand ich dort nur mehr einen Brief von ihm vor, in dem er sich in höflichen, aber dürren Worten von mir für lange, lange Zeit, wenn nicht für immer, verabschiedete. Ich erstaunte nicht wenig, als um die 10. Morgenstunde, vorher von meinem Diener angemeldet, ein Fremder meine Stube betrat, dem, wie ich auf den ersten Blick sah, die Ohren abgeschnitten waren. Die Narben rings um die Ohrlöcher verrieten mir, dass diese Verstümmelung vor nicht sehr langer Zeit stattgefunden haben müsste, möglicherweise wegen eines Deliktes gegen die Staatsgesetze. Da ich wusste, dass leider nur zu oft Unschuldige hierzulande zu solcher Strafe verurteilt werden, beschloss ich, kein Vorurteil gegen den Fremden zu hegen. Zudem trugen seine Gesichtszüge keine Ähnlichkeit mit dem Antlitz, von dem ich des Nachts geträumt hatte. Ich nahm vielmehr an, es müsste sich um einen hellsehenden Traum für den kommenden Tag gehandelt haben. Der Fremde war größer gewachsen als ich und von breiter, derber Statur, die auf keine besonders vornehme Herkunft deutet. Sein Alter war schwer zu bestimmen, denn langes Haar und ein voller, ein wenig wirr zerzauster Spitzbart verbargen sein fast kinnloses Gesicht mit der fliehenden Stirn und der frech vorspringenden, schnabelartigen Nase. Er schien jedoch ziemlich jung zu sein, und ich möchte ihn kaum älter als in den ausgehenden 30ern schätzen. Er hat mir später zu wissen gegeben, er habe noch nicht einmal das 28. Jahr vollendet. Er wäre also jünger noch als meine Frau Jane Frohmont. Dennoch will dieser Mensch bei seinen geringen Jahren England, der Kreuz und Quer, sowie auch Frankreich und die holländischen Provinzen bereist und vielerlei Fahrten unternommen haben. So ist auch sein Aussehen, abenteuerlich, unstet und nach den Furchen in seinem Gesichte zu schließen, vom Schicksal grausam durchgepflügt. Er trat nahe auf mich zu und sagte mit gesenkter Stimme, er hätte mir Wichtiges anzuvertrauen, wobei keinerlei Störung zu dulden wäre, weshalb ich die Türe von innen verschließen möchte. Hernach, bei abgesperrter Kammer, holte er ein altes Buch, in Schweinsleder gebunden, auf Pergament, mit fleißiger Hand beschrieben und bemalt, umständlich aus einer verborgenen Tasche seiner inneren Kleider hervor, schlug es auf und wies mir eine besondere Stelle. Ehe ich noch die krause, uralte Schrift zu lesen vermochte, frug er mich auf einmal mit bebender Stimme und mit sonderbar flackerndem Blick seiner stechenden Mausaugen, ob ich ihm zu sagen und zu erklären wüsste, was eine Projektion sei, worauf ich mit einem Schlage erkannte, dass er von der alchemistischen Metallwandlung nur einen sehr unzulänglichen Begriff haben mochte. Ich erklärte ihm also, dass ich dieses eigentlich rein chemischen Wissens allerdings mächtig wäre und erklärte ihm den Vorgang der Projektion nach den Regeln der bekannten Wissenschaft. Er horchte scharf zu und schien zufrieden. Sodann, da er mir das Buch zur Hand ließ, bemerkte ich rasch, dass ein Werk von fast unschätzbarem Werte vor mir lag, nämlich eine Anweisung, wie der Stein der Weisen zur wahren alchemischen Bereitung des Leibes und zur Gewinnung des Elixieres der Unsterblichkeit hier und drüben herzustellen sei. Ich saß mit völlig betäubten Sinnen, unfähig eines Wortes, aber auch unfähig, meine Gefühle zu meistern, die in meinem Gesichte wohl ein ganzes Theater von aufgeregten Leidenschaften darstellen musste, denn ich merkte, wie mich der Fremde unterweilen scharf ins Auge gefasst hielt und ihm darum nichts von all meiner Erregung entging. Ich dachte auch keineswegs, ihm etwas zu verbergen, klappte das Buch zu und sagte, »Ein feines Büchlein, fürwahr. Was wollet ihr damit?« »Das Elixier und den Stein gewinnen, wie drinnen angezeigt«, antwortete er mit starker Verhaltung seiner ihm sichtlich aus den Augen sprühenden Angst und Gier. »Dazu ist vorerst erforderlich, dass einer das Buch lesen und verstehen möge«, wendete ich ein. »Könnt ihr das? Und wollt ihr euer Edelmannswort geben und schwören auf Christi Leib und Blut?« Ich antwortete, dass ich es gern tun wolle, dass aber damit nicht gesagt sei, das Werk müsse deshalb gelingen, und es gäbe gar viele Bücher, die dergleichen Anweisungen enthalten und von der Bereitung des alchemischen weißen und roten Pulvers handeln, und dennoch blieben alle Arbeiten nach ihrem Rezept vergebens. Nach diesen Worten verzog sich das Gesicht meines Gastes fast erschreckt im Kampf seiner Empfindungen, die in seiner Seele losbrachen. Misstrauen und Triumph, finstere Zweifel und wichtigtuerischer Stolz wechselten in seinen Mienen mit der Heftigkeit eines entfesselten Gedankensturms. Plötzlich riss er mit seiner Hand das Hemd auf und angelte einen ledernen Beutel hervor, den er auf dem bloßen Leibe verborgen getragen hatte. Er griff hinein, streckte den Arm gegen mich aus und ich sah, auf seiner Hand lagen die beiden Elfenbeinkugeln des Masqué. Ich erkannte sie sofort, denn sie trugen beide die Zeichen, die ich ihnen eingeritzt hatte, bevor ich sie damals zum Fenster hinausgeworfen hatte, als die Häscher des Bischofs Bonner zu meiner Verhaftung in den Tower zu London geschritten waren. Diesmal gelang es mir besser als vorher, meine Gedanken und Gefühle zu meistern, und ich frug den Fremden mit scheinbarer Gleichgültigkeit, warum er mir die Kugeln mit so geheimnisvoller Gebärde entgegenhalte und was für eine Bewandtnis es mit ihnen habe. Worauf er, ohne ein Wort zu sprechen, die weiße Kugel aufschraubte und mir darinnen ein graues, feinkörniges Pulver verwahrt wies. Ich erschrak, denn die Farbe und Art der Materia gemahnte mich alsbald an die oft beschriebene Materia Transmutationis der alchemistischen Adepten. Mir wirbelte es im Kopf von einem Ansturm der wildesten Gedanken. Wie war es nur möglich gewesen, dass ich in jener Angstnacht vor meiner Verhaftung nicht das offensichtliche Geheimnis dieser nur leicht verschraubten Kugeln erfasst hatte? Wie war es möglich gewesen, dass ich stundenlang mit den Kugeln gespielt hatte und statt sie zu öffnen, mühselig Zeichen in die harte Schale des Elfenbeins einritzte, um sie dann in einem Anfall dunklen Grauens aus dem Fenster zu werfen? Vielleicht war mir da, vor wohl 30 Jahren nun schon einmal das Geheimnis des Lebens in die Hände gespielt worden, und ich hatte wie ein Kind, das Edelsteine für Kieseln hinwirft, mit blinden Sinnen das Geschenk des Himmels von mir gestoßen, um dafür ein Leben der Mühsal und der bittersten Enttäuschung wegen dieses missverstandenen Grönlands auf mich zu nehmen. Indes ich in solche trüben Grübeleien, die mein Gast wohl für zweiflerisches Misstrauen nehmen mochte, auf die offenen Kugelhälften starrte, erlegte er behutsam auch die rote Elfenbeinkugel, und aus der hohlen Schale leuchtete mir das königliche Pulver, der rote Löwe, entgegen. Es war mir keinen Augenblick zweifelhaft, dass ich mich irren könnte. Die schiefrig purpurfarbenen Plättchen hatte ich allzu oft in den besten Schriften der alten Eingeweihten beschrieben gelesen, als dass ich mich über die Natur dieses Stoffes hätte täuschen können. Und nun drohte mich die Verwirrung, der von allen Seiten her mich überstürmenden Gedanken schier zu überwältigen. Ich nickte nur stumm, als der Fremde mich mit heiserer Stimme fragte: »Was nun haltet ihr davon, Magister D?« Ich sammelte alle Kraft meines Willens, die noch in mir war, und fragte dagegen: »Woher kommen euch diese beiden Kugeln?« Der Fremde zögerte, sagte dann unschlüssig: »Vorerst will ich wissen, was ihr von Buch und Kugeln vermeint.« Ich antwortete: »Ich halte dafür, dass man ihren Wert erproben muss. Wenn beide halten, was sie versprechen, so ist es ein edler Besitz.« Mein Gast brummte etwas, was sich wie eine Äußerung der Zufriedenheit anhörte. Dann sagte er: »Es freut mich, dass ihr aufrichtig seid. Ich meine, ich kann euch vertrauen. Ihr seid keiner von den Schwarzkünstlern, die danach lauern, wie sie andere Leute um Lohn und Gewinn betrügen können. Darum bin ich auch zu euch gekommen, als zu einem Ritter und Ehrenmann. Ihr sollt mir raten und helfen, und ich will mit euch Halbpart machen.« Ich entgegnete ihm, dass er wohl daran täte, mir zu vertrauen, und dass ich allerdings der Meinung sei, es lohne sich, mit Buch und der Materie der beiden Kugeln einen Versuch zu machen. Nachdem wir in einem Vertrag die Umrisse dieses Vertrages auf gemeinsame Arbeit und gegenseitiges Vertrauen besprochen haben, fragte ich ihn, wie er in den Besitz der beiden Dinge gelangt sei. Folgende merkwürdige Erzählung gab er mir da zum Besten: »Das Buch wie die Kugeln, so sagte er, stammen aus dem Grabe des heiligen Dunstan, das wisse er gewiss. Als der Haufen der Ravenheads vor nunmehr wohl 30 Jahren unter der Anführung eines gewissen berüchtigten Bartlett Green das Grab erbrachen, hatte der Bischof unverwest darin gelegen, als sei er am selbigen Tage erst bestattet worden. Er hätte das Buch in den gefalteten Händen gehalten, und die Kugeln wären ihm auf sonderbare Weise auf Mund und Stirn befestigt gewesen. Die ketzerischen Plünderer wären grimmig enttäuscht gewesen, keinerlei Kleinodien bei dem Toten gefunden zu haben, wie der Bartlett sich erträumt, und hätten in ihrer Wut die Leiche des Bischofs in die Flammen der brennenden Kirche geworfen. Die Kugeln und das Buch aber waren von den Plünderern einem fremden Russen gegen geringes Geld verkauft worden, da sie nichts damit anzufangen wussten. »Aha, der Masqué«, dachte ich bei mir und forschte gespannt, »ein alter Mann, ein ehemaliger Geheimagent des vor Jahren im Irrsinn gestorbenen, blutigen Bischofs Bonner. Er hielt in London ein verrufenes Haus, das ich oft besucht und dort geschlafen habe«, setzte mein Gast zynisch lachend fort, »war vor mir der letzte Besitzer der beiden Dinge. Ich hatte sie bei ihm gesehen und sofort beschlossen, sie müssten mein sein, denn ich wusste seit langem, dass der heilige Dunstan ein großer Adept gewesen ist und der Alchemie kundig. Es gelang mir auch gerade noch zur rechten Zeit, sie zu erwerben, denn in derselben Nacht wurde der Geheimagent, das heißt, er starb ganz plötzlich«, verbesserte sich der Fremde rasch. »Ich erfuhr von einer Dirne, die in dem verrufenen Hause lebte, der alte Kuppler hätte das Buch und die Kugeln im Auftrag des blutigen Bonner vor vielen Jahren suchen sollen und sie auch gefunden, den Fund aber verheimlicht und die beiden Dinge für sich behalten. Die Kugeln seien dann auf unerklärliche Weise eine Zeit lang plötzlich verschwunden gewesen, dann aber wieder auf ebenso merkwürdige Weise zur Stelle gekommen. Seltsam«, dachte ich bei mir, »denn ich erinnerte mich genau, wie ich die beiden Elfenbeinkugeln doch vor meiner damaligen Verhaftung aus dem Fenster geworfen hatte.« »Und ihr habt sie dem Geheimagenten vor seinem Tode abgekauft?«, forschte ich. »Nein.« Der Fremde wich meinem Blick aus und sah zur Seite, fasste sich jedoch rasch und sagte lauter, als notwendig gewesen wäre: »Er hat sie mir geschenkt.« Ich fühlte deutlich, dass der Mann log, und es wollte mich der geschlossene Handel fast reuen. Hatte er vielleicht den alten Kuppler ermordet, um in den Besitz des Buches und der Kugeln zu gelangen? Auch zagte und schwankte ich sehr, denn das in der Nacht gehabte seltsame Gesicht von einem Menschen ohne Ohren wollte mir plötzlich wie eine Warnung erscheinen. Doch gleich darauf beschwichtigte ich mich, dass mein Verdacht wohl unbegründet sei und der Fremde die beiden Dinge schlimmstenfalls nur gestohlen habe, und auch das nur einem unehrlichen Finder. Zudem war die Versuchung so groß, im Mitbesitz dieser Köstlichkeiten zu bleiben, dass ich es nicht über mich bringen konnte, meinem Gast kurzerhand die Türe zu weisen, wie ich es als Gelehrter und Adeliger vielleicht hätte tun müssen. Ich überredete mich vielmehr, ein von Gott gewolltes Schicksal hätte mir den Mann ins Haus gesandt, damit ich der Gnade des Steines der Unsterblichkeit teilhaftig werde. Auch sage ich mir, meine eigenen Wege in meiner Jugend sind nicht immer einwandfrei gewesen, weshalb ich kein Recht habe, gegenüber diesem verwegenen Gesellen da vor mir den Richter zu spielen. Also beschloss ich nach kurzer Überlegung, meinem Schicksal nicht auszuweichen und hieß den Fremden, der mir sagte, sein Name sei Edward Kelly, trotz allem in meinem Hause willkommen und gab ihm die Hand auf treuliche Untersuchung seiner Besitztümer und Erprobung auf ihre Echtheit und Wert. Er war, wie ich erfuhr, ein Winkelnotar in London gewesen, dann fahrender Apotheker und Quacksalber geworden, als er wegen Fälschung von Urkunden mit Abschneiden der Ohren durch den Stockmeister des Gefängnisses öffentlich bestraft wurde. Nun wollte Gott lenken, dass er mir zum Segen ins Haus gekommen ist. Ich habe ihn gänzlich zu mir genommen, trotz der Vorstellungen meines lieben Weibes Jane, die von Anfang an einen heftigen Widerwillen gegen diesen Menschen mit den abgeschnittenen Ohren empfand. Wenige Tage darauf machte ich mit ihm in meiner alchemistischen Küche den ersten Versuch mit den beiden Pulvern, und er gelang weit über Erwarten. Wir gewannen bei schon ganz geringer Projektion aus 20 Unzen Blei fast 10 Unzen Silber und aus demselben Quantum Zinn nicht viel weniger als 10 Unzen reines Gold. Die Mausaugen des Kelly glitzerten dabei wie im Fieber, und ich entsetzte mich zu sehen, wie die Gier einen Menschen verwandeln kann. Ich sagte ihm, dass wir mit den Pulvern ungemein sparen müssten, zumal von dem roten Löwen nur sehr wenig in der einen Kugel enthalten war, denn Kelly hätte am liebsten sogleich alles zu Gold gemacht. Ich selbst aber nahm mir fest und heilig vor und sagte es ihm auch unumwunden, dass ich für meinen Teil nun und nimmer auch nur ein geringes von den köstlichen Pulvern dazu verschwenden wolle, mich irdisch zu bereichern, sondern nur danach trachtete, das Buch des heiligen Dunstan auf das Geheimnis der Herstellung des Steins der Weisen zu erforschen. Und wenn ich erst einmal wüsste, wie die rote Tinktur anzuwenden sei zur Projektion auf den unverweslichen Auferstehungsleib, sie zu nichts anderem als zu solchem Zweck gebrauchen wolle, wozu der Kelly wahrscheinlich nur heimlich die spitze Nase gerümpft hätte. In meinem Innern nämlich konnte ich das Wurmen nicht loswerden. Diese Schätze seien am Ende doch nicht rechtmäßig erworben. Und überdies quälte mich der Gedanke, es müsse vielleicht ein heimlicher Fluch auf solchen, dem Grabe eines Adepten entrissenen Dingen liegen, zumal ich mich selbst nicht ganz von einer Schuld freisprechen konnte, der, wenn auch entfernte Urheber, jener damaligen Plünderung durch die Ravenheads gewesen zu sein. So wollte ich denn wenigstens das Gelübde tun, den Fund nur zu edelstem Zwecke zu verwenden. Ist das Geheimnis des alchemistischen Prozesses erst einmal gefunden, dann mag sich der Weg des Kelly von dem meinen in allem guten Frieden abscheiden, mag er dann von dem roten Löwen, so viel er nur mag, auf die unedlen Metalle schütten und Gold über Gold gewinnen, um es mit Dirnen in heimlichen Häusern zu vertun und reich zu sein wie König Midas. Ich will es ihm wahrlich nicht neiden, so wenig wie er es mir neiden wird, dass ich mit dem köstlichen Stein zu anderen Zielen strebe, und wohl nur ein geringes von dem Pulver werde ich gebrauchen müssen, um das Unsterbliche daraus zu destillieren und selbst fortzuleben bis an den Tag der schymischen Hochzeit mit meiner Königin, wo ich den Baphomet in mir verwirklicht spüre und die Krone des Lebens über meinem Haupte. Dieser Löwe führe mich nun an, auf dem Wege zu meiner Königin. Merkwürdig ist, dass ich den von mir gegangenen treuen Laboranten Gardner täglich mehr und mehr vermisse, seit dieser Landstreicher Kelly mein Haus betreten hat und um mich ist bei jedem Mittag- und Abendessen, wobei er schmatzt und rülpst wie ein Schwein. Wie gern möchte ich den wackern Gardener fragen, was er denn halte von diesem Eindringling, und ob es nicht am Ende gar ein unwissentlicher Sendling des verfluchten Bartlett Green sei. Ist mir etwa gar die Gabe aus dem geschändeten Grabe des Heiligen wieder zugelaufen, wie ein gebanntes Ding? War ihr erster Überbringer, denn nicht der unheimliche Masqué, der Bundesgenosse des Bartlett Green, er, der geheimnisvoll Gehende und Kommende des Schicksals? Doch diese Bedenken schwinden wie die Tage, die mir langsam und trüb dahingehen. Ich sehe die Fragen jetzt in einem viel ruhigeren Licht. Weder Masqué noch Kelly sind die Boten des Bartlett, sondern vielmehr die blinden Werkzeuge der allgütigen Vorsehung, die mir trotz der Fallen und Schlingen des Bösen zu meinem recht verstandenen Heil dienen sollen. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dass die Gaben eines Heiligen in die Hände eines Verworfenen wären gelegt worden? Kann solchen Geschenken ein Unheil anhaften? Kann aus dem Jenseits des frommen Bischofs Fluch herüberdrohen auf mich, den demütigen und strebenden Schüler der göttlichen Geheimnisse und den ergebenen Diener der Erfüllung aller ihrer Absichten? Nein, meine Verfehlungen einer frechen Jugend sind gebüßt und meine Torheiten lange an meinem Leibe gestraft und gesühnt worden. Heute bin ich nicht mehr der unwürdige Empfänger der Gaben des Jenseits, wie damals, als der Magister des Zaren zum ersten Mal mir diese Geheimnisse darbot und ich sie mit spielender Hand zinkte und zum Fenster hinauswarf, damit ich sie nach 30 Jahren wiedererkenne und sie mit ernster, bereitem Gemüt nochmals in Empfang nehme. Der treue Gardener hatte gewiß recht, als er mich warnte, mich einer Alchemie zuzuwenden, die mit irdischer Metallverwandlung zu tun hat. Sie hängt innig zusammen mit dem Eingreifen der Bewohner einer unsichtbaren, finstern Welt. Mit schwarzer, linker Magie, würde er gesagt haben. Das glaube ich bestimmt. Aber was geht mich das an? Ich beteilige mich selbst ja nicht daran und strebe nicht nach dem Gold, sondern nach dem ewigen Leben. Dass Geister mit im Spiel sind, will ich nicht leugnen. Seit dem Tage des Einzugs Kellys in meinem Hause sind gar seltsame, unerklärliche Anzeichen ihrer Gegenwart zu spüren. Ein vielfaches Klopfen, das kurz verhallt, als stäche jemand mit einem Zirkel in Holz. Ein reißendes Knacken und Prasseln in Wänden und Schränken, in Tischen und anderen Hausgeräten. Auch ein Kommen und Gehen von Schritten, unsichtbarer Boten, und ein Seufzen und hastiges Flüstern, das jäh verstummt, wenn man aufhorcht, namentlich zur zweiten Stunde der Nachtzeit, und öfter begleitet von lang hinziehenden Klängen, als gehe der Wind durch gespannte Saiten. Ich habe schon häufig mitten in der Nacht das Haupt erhoben und im Namen Gottes und der heiligen Dreifaltigkeit das unsichtbare Wesen beschworen, es möchte Rede stehen und verkünden, wozu es aus der Ruhe des Grabes gestört oder sonst aus dem Jenseits zu uns hinübergesendet, bestellt oder beauftragt sei, aber es hat mir bis zur Stunde noch keine Antwort geben mögen. Kelly meint, dass es mit Buch und Kugeln des heiligen Dunstan zusammenhängt. Die Geister, so sagt er, trachteten noch den Rest der halb erschlossenen Geheimnisse zu hüten, aber er würde es ihnen schon entreißen. Und er gestand mir, dass ihm solche Stimmen und Geräusche eben seit jener Zeit nachgegangen seien, als er diese Dinge erworben. Diese Rede erschrak mich gar sehr, denn ich musste wiederum denken, der alte Geheimagent und Kuppler, von dem Kelly die Dinge erworben, könnte doch vielleicht ihretwegen ermordet worden sein. Wiederum fielen mir auch die früheren Worte des treuen Gardener ein, es sei vergeblich und gefährliches Bemühen, den Stein der Unsterblichkeit chymisch herzustellen, wenn der geheimnisvolle Weg der geistigen Wiedergeburt nicht vorher vollendet sei, auf den die Bibel in verhüllten Worten anspielt. Diesen Weg solle ich vorher ergründen und wandeln, sonst fiele ich von einer Grube in die andere und von einem Leid ins andere, als ob ein Irrlicht mein Führer wäre. Um mich zu beruhigen, ließ ich den Kelly rufen und frug ihn auf Heil seiner Seele, ob es wahr sei, was er mir jüngst erzählt, nämlich, dass ihm ein grüner Engel und nicht etwa ein Teufel erschienen sei, der ihm versprochen habe, uns das Geheimnis der Bereitung des Steins zu offenbaren. Und Kelly schwor mir mit erhobener Hand, dass alles wahr und wahrhaftig sei. Der Engel, so sagte er, habe ihm kundgetan, die Zeit sei gekommen, da ich eingeweiht werden solle und das letzte Geheimnis erfahren. Dann verriet mir der Kelly, welche Vorbereitungen zu treffen wären, damit es dem grünen Engel nach den Gesetzen der unsichtbaren Welt möglich werde, vor unseren Augen und greifbar unseren Sinnen zu erscheinen. Nebst uns und vor allem Jane, meinem Weib, die dicht an Kellys Seite sitzen müsste, sollten noch zwei meiner Freunde zugegen sein, in einer bestimmten Stunde und Nacht des abnehmenden Mondes, in einem Zimmer, das ein Westfenster hat. Ich habe daraufhin sofort einen Boten an meine zwei alten, erprobten Freunde, Talbot und Price, gesandt und sie bitten lassen, zu mir zu kommen, damit die Beschwörung der Geister nach den Anweisungen Kellys zur bestimmten Stunde stattfinden könne, und zwar auf den Tag Marieopferung am 21. November nachts um 2 Uhr. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Hokuspokus.